Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Anime Hodo Casual. Inzwischen schon der 5. Ausgabe. Und heute ist natürlich wieder der liebe Elvis mit am Start. Hey Elvis, wie geht's?
Hallo, mir geht's gut. Danke, hab Urlaub.
Oh, Urlaub ist natürlich super. Ja. Ich habe erst nächste Woche so einen Mischmasch aus Urlaub und Arbeit, denn zum einen geht's ja auf die Animagic. Das heißt, das Wochenende ist zwar voll, aber während der Woche nehme ich mir dann ein bisschen Zeit für mich und besuche meine ganzen Freunde in der Umgebung wieder. Ich komme ja ursprünglich aus der Gegend, bin nach Berlin gezogen und dementsprechend wird das so halb Urlaub, halb Arbeit. Freue ich mich auch schon drauf.
Sehr schön.
Ja. Und mir ist aufgefallen, ich sage immer zur Begrüßung Moin Moin, was gar keinen Sinn macht, weil ich nicht aus Hamburg komme, aber ich habe das so krass verinnerlicht, ich weiß auch nicht.
Ja doch, ich kenne das. Ich habe das auch eine Zeit lang immer gesagt, Moin Moin, Moin Moin und dann irgendwie, warum?
Elvis, ich meine, wir haben beim letzten Podcast fast 2 Stunden lang über One Piece gesprochen. Das war ziemlich episch. Ich habe, wenn ich jetzt nur dran denke, kriege ich wieder Gänsehaut.
Ja.
Und wir können dieses Niveau nicht aufrechterhalten. Wir können nicht jede Woche so eine krasse Banger-Folge mit irgendeiner Legende aufnehmen. Wir müssen auch mal wieder einen Gang runterfahren und den Kopf ausschalten. Und deswegen geht's heute um was ganz Aktuelles aus der neuesten Season. Nämlich, haltet euch fest, Trommelwirbel, es geht um Harem in the Labyrinth of Another World. Irgendwie scheinen wir masochistisch veranlagt zu sein, uns quälen zu wollen. Wir tun uns das heute an. Wir haben beide die ersten 3 Folgen gesehen. Und ja, Elvis, wie ist denn, bevor wir jetzt in den Anime reingehen und auch erzählen, worum es da geht, wie ist denn dein Bezug zu Ecchi-Anime?
Tja, Ecchi-Anime. Immer mal wieder probiert, immer mal wieder abgebrochen. Ich hab mal vor Jahren, was war denn das? High School DD, habe ich mal die erste Staffel geguckt, weil alle gesagt haben, oh, das ist der Shit. Schau es dir mal an. Und dann habe ich es angefangen und gedacht, okay, ja, ist ganz nett, aber irgendwie haut mich das nicht vom Hocker. Warum feiern das denn alle? Und ja, das wird gut, das wird gut, das wird gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe mich dann nur durchgequält, ich glaube 12 Folgen waren die erste Staffel, durchgequält und habe dann gesagt, okay, den anderen 3 Staffeln, die gebe ich mir jetzt nicht, ich drop's. Das, irgendwie ist das.
Bist aber auch zum besten Zeitpunkt dann ausgestiegen, das muss man ganz ehrlich sagen. Also fleißige Anime-Hodo-Hörer wissen es, Justin hat mich immer mal wieder dafür ausgezogen, oh mein Gott, jetzt fängt schon an, aufgezogen. Ich habe einen Weakpoint dafür, aber nicht, dass ich so alles kommentarlos hinnehme, sondern bei mir geht es vor allem darum, ich mag Comedy-Edgy. Dieser Klassiker, wenn einer in einen gemischten Baderaum reingeht und dann steht schon eine andere Person drin und dann rutschen die natürlich aus und während sie hinfallen, fliegen die Handtücher weg, dann bin ich schon sold, dann muss ich schon lachen. Oder ich mag es, wenn es in so ein romantisches Setting übergeht, wie zum Beispiel bei Die Ewigkeit, die du dir wünschst, was ein sehr, sehr guter, romantischer, edgy Anime meiner Meinung nach ist. Oder auch Klassiker aus den 90ern, Dears. Also wenn nicht nur die Soft-Pornografie, nenne ich es mal, im Vordergrund steht und Frauen nicht nur als Objekt dienen, sondern wenn das Ganze auch wirklich im Kontext der Storyline einen Sinn erfüllt, finde ich das eigentlich ganz charmant. Und dann kann man das mal gucken, um so ein bisschen abzuschalten. Ich muss auch jetzt, glaube ich, keine Worte über Golden Boy verlieren. Das hat einen halt so ein bisschen, wenn man nur RTL 2 gewohnt war, dann sieht man auf einmal auf MTV Golden Boy. Ich glaube, dann ist man für den Rest seines Lebens versaut. Du bist lost, das geht absolut, gar nicht mehr anders.
Absolut.
Was ich aber nicht mag, ist, wenn die Nacktheit einfach nur genutzt wird, um halt zu verkaufen. Also wenn das überhaupt nicht im Kontext zur Storyline steht, wenn deswegen auch bei High School DD, die erste Staffel funktioniert für mich, weil sie sehr lustig ist. Danach geht es eigentlich nur noch darum, wie viel können wir zeigen, ohne dass wir unseren Sendeplatz im Fernsehen verlieren. Und dann wird das für mich so ein bisschen langweilig. Weil ganz ehrlich, ich judge hier niemanden. Aber wenn du Nude-Content sehen willst, dann gucken Hentai an. Also ich habe das nie verstanden. Wenn ein Edgy nichts zu bieten hat, außer Nippeln, dann kann ich doch auch ein Hentai gucken. Ich will doch, dass die Nacktheit in einem Edgy-Anime lustig ist oder dass es einen Sinn macht, dass vielleicht irgendwie so erste Frühlingsgefühle bei so einem Highschool-Anime, so einer Beziehung zwischen Mann und Frau geweckt werden. Also, dass das irgendwo eine Emotion ankoppelt, dann ist es was für mich. Aber sonst, kann mir das Genre inzwischen leider auch gestohlen bleiben.
Richtig, richtig. Ich hatte das damals, ganz witzig, mein erster Anime, den ich damals mit Subs geguckt habe, 2006, glaube ich, war das, war, neben Dragon Ball GT, war es Zero no Tsukaima. Und das ist auch so ein bisschen edgy und so edgy Romance. Aber da hat mir das tatsächlich auch gefallen, weil es halt auch nicht so im Übermaß war und so, wie du das auch geschrieben hast. Und ja, es war eine tolle Story. Auch ein Isekai, kommt ein Junge, der in eine andere Welt kommt und mit einer Zundere, die vom guten Haus ist. Und das ist dann alles so ein bisschen Harry Potter-Style mäßig, weil die auf so einer Magierschule sind. Und ja, passieren halt lustige Dinge wieder zwischendurch. Und das hat mir damals gut gefallen, ja.
Ja. Was ich hier vielleicht noch als positives Beispiel nennen kann, obwohl es total drüber ist, ist vom letzten oder vorletzten Jahr Interspecies Reviewers. Das war so drüber, das war so pervers, aber es war eine Metapher. Also alles, was in diesem Anime passiert ist, war zum Beispiel bildlich gesprochen für Transsexualität oder für verschiedene Fetische, für gleichgeschlechtliche Liebe, für alles Mögliche, nur halt im Sinne eines Fantasy-Settings umschrieben. Und gerade sowas aus dem eher konservativen Japan zu sehen, war für mich was ganz Besonderes. Und ich kann hier auch nur die Folge von Nani, dem Anime-Talk, mit Viet und Jolina empfehlen, die sich da auch, wo Jolina auch ihre Stärken als Psychologin ausgespielt hat und halt beschrieben hat, was ihr in der Serie so gut gefällt. Und was man, das Einzige, was man an der Serie aufgrund ihrer Offenheit und ihres Mutes kritisieren kann, ist, glaube ich, die dritte oder vierte Folge. Da nehmen die männlichen Hauptprotagonisten einen Trank, der sie zu Frauen werden lässt, um den Körper einer Frau empfinden zu können. Was sie dann aber nicht machen, ist dann mit Männern zu schlafen, sondern wieder mit Frauen zu schlafen. Mhm. Also hier hätte man noch progressiver sein können. Aber all die Tabus und all die Fetische, die die Serie anspricht, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, ohne zu judgen, das war schon sehr, sehr cool und trotzdem war die Serie wirklich ziemlich, ziemlich versaut und over the top. Also du konntest lachen, aber du konntest auch so ein bisschen was in puncto Toleranz und Offenheit trotzdem aus der Serie mitnehmen.
Ja, witzig. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe mir mal, Peppermint hat die ja rausgebracht und hatte dort, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, den Daniel Schlauch, den Sprecher von Ruffy, in der Regie gehabt von der Serie. Und der hatte dann mal ein Interview gemacht mit den Sprechern und da haben sie auch gesagt, hey, ja, das sind die, also so wie du das gerade beschrieben hast, Kevin, das sind die Stärken der Serie. Und es ist halt nicht nur, wir haben jetzt hier Brüste, die wackeln und so, sondern guckt euch das genau deswegen an.
Ja.
Und ja.
Deswegen Empfehlung dafür. Aber jetzt schrauben wir unsere Erwartungshaltung ein bisschen runter, denn in Harem in the Labyrinth of Another World geht es um Michio, der zum Beginn der ersten Folge ein Videospiel startet. Und es gibt gar keine große Isekai-Einführungsepisode, wie das in anderen Geschichten so oft der Fall ist. Also es gibt keinen Truck-Kun, der ihn überfährt und kein Portal oder sonst irgendwas, sondern er startet das Spiel, es gibt einen schwarzen Bildschirm und im nächsten Moment ist er in einer Videospielwelt. Er denkt im ersten Moment zwar noch, dass er weiterhin in einem Videospiel ist und dass irgendeine krasse VR- oder AR-Sache ist und fängt erstmal mutig an, im Zuge einer Questline Banditen zu töten, findet dann aber relativ schnell heraus, dass er doch wirklich in dieser Welt gefangen ist, nicht mehr rauskommt und diese Videospielwelt jetzt sein reales Leben ist. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt, der mich gehookt hat, der mich denken ließ, okay, ich schau da mal rein und guck mal, wie dieses ganze Harem-Edgy-Thema da zusammenfließt. Denn ich habe es auch schon mal in einer anderen Anime-Hodo-Episode gesagt. Was ich früher gerne geguckt habe, war diese Vox-Anime-Nacht, wo dann zum Beispiel auch so Sachen liefen wie DNA 2 oder Silent Möbius, die halt damals viel Eindruck auf mich ausgeübt haben. Und da gab es dann hier und da auch mal etwas erotischere Sachen. Und einer der Titel, der mir da immer in Erinnerung geblieben ist, war Dragon Knight Forever, wo auch Edgy und Fantasy sehr, sehr, sehr cool miteinander vermischt wurde. Und es gab so epische Szenen und es gab aber auch so over-the-top-Nude-Stuff, der da irgendwie mit reingepasst hat. Und es war eine ganz lustige Erfahrung. Ich dachte, okay, vielleicht geht's ja in so eine Richtung. Ging's für mich aber nicht. Wie hast du denn die erste Folge wahrgenommen?
Ich habe gedacht, okay, der kommt ja jetzt erstmal rein, cool. Es geht dann ja auch direkt los, also keine Erklärung oder was. Schauen wir mal. Und dann, ich habe zunächst gedacht, er hätte es doch verstanden, er ist jetzt in dieser Welt drin. Und er schlachtet ja dann diese Banditen ab. Und habe ich gedacht, okay, wow. Wenn man das so ein bisschen vergleicht mit SAO,
ja.
Da haben die ja alle in der ersten Folge gesagt, oh mein Gott, wir kommen hier nicht mehr raus. Was tun wir? Und wenn jemand hier stirbt, stirbt er auch in Real Life. Und die hatten ja richtig die Konflikte mit sich selbst. Und dann hat er ja in der er hat ja direkt dann losgelegt im Harem-Anime jetzt hier. Und das hat mich dann so ein bisschen gestört. So, okay, er splättert die jetzt alle ab. Ja, gut. Ja, hab ihn dann machen, soll er machen, gut, schauen wir mal, was dann danach passiert. Und dann hat er da ein bisschen da die Items gekriegt und ist ja dann in die Stadt gekommen mit dem Bürgermeister da. Mhm. Und kommt ja dann zu diesem einen Mann, der ihm ja dann sagt, okay, ja, du kannst mit ein bisschen Geld kannst du eine Sexsklavin kaufen.
Ja, das war so das Ende der ersten Episode, soweit wollte ich jetzt noch gar nicht springen. Ah. Mir ging es jetzt eher erstmal darum, so dieses Grundsetting. Also du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. In anderen Anime, sei es jetzt ReZero oder Sword Art Online, da merken die relativ schnell, hier stimmt irgendwas nicht und was sind jetzt die Konsequenzen in dieser Welt? Und er geht erstmal los, schlachtet die Banditen ab, köpft die, teilt die in der Mitte durch, verstreut die Gedärme und merkt erst danach, irgendwie ist das aber alles ziemlich realistisch und ich bin hier jetzt gefangen. Also dieser Konflikt kommt A, zu spät. Und B, wird er nicht so richtig ausgelebt, weil im nächsten Moment, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber er liegt in seinem Zimmer, sagt, oh, das ist ja jetzt alles echt. Und dann am nächsten Morgen wacht er auf und sagt, ja, gut, dann muss ich jetzt halt damit klarkommen.
Genau, ich habe mir das, wann habe ich es geguckt? Gestern habe ich es geguckt, vorgestern und gestern. Und dann habe ich vorhin gedacht, das war nicht wirklich lang, dass er darüber nachgedacht hat. Und dann habe ich extra nochmal nachgeschaut und es ist tatsächlich so. Er liegt da, naja, was soll's. Okay.
Ja, bin so mit Blut verschmiert und so, aber okay. Hab gerade 10 Menschen getötet, aber okay.
Ja, also, nee.
Da merkt man, und das war nämlich so das Ding, was mich dann, wo ich das erstmal dachte, geht das in eine Richtung, die mir gefallen wird? Weil in dem Moment stand für mich schon so ein bisschen fest und hat sich dann auch in Episode 2 und 3 bestätigt, dass der Fantasy-Aspekt sehr, sehr in den Hintergrund rücken wird und der Harem-Aspekt höher angesetzt sein wird. Ich meine, steht ja auch im Titel. Ich wusste so halb, worauf ich mich einlasse. Und es geht jetzt auch nicht darum, diese Serie grundlos in den Dreck zu ziehen oder so, sondern ich versuche hier nur Nuancen zu finden, die was so diese einzelnen Momente in mir ausgelöst haben. Und es gibt sicherlich Leute, die damit mega ihren Spaß haben werden. Das ist auch voll in Ordnung. Aber ich meine, für uns geht es jetzt erstmal darum, so ein bisschen unsere Eindrücke zu schildern. Und ich bin da voll bei dir. Mir war das auch in dem Moment zu wenig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du genannt hast. Er geht dann praktisch von dem Dorf, das er von den Banditen gerettet hat, in die nächstgrößere Stadt. Warum er zu diesem Sklavenhändler kommt, sollte man vielleicht noch sagen, um diesen Übergang zu schildern. Er hat nämlich Loot geklaut bekommen in dem Dorf. Und die Strafe dafür, dass dieser Loot geklaut wurde, ist Versklavung. Das heißt, der Dieb, der ihm sein Loot geklaut hat, wird dann in dieser Stadt an einen Sklavenhändler verkauft. Und dieser Sklavenhändler, der mich auch sehr an den Professor aus Interspecies Reviewer erinnert, also auch was da den Ending-Song betrifft, da ist eine Parallele da. Ich habe mich noch nicht eingelesen, ob da vielleicht ähnliche Leute dran gearbeitet haben oder so, aber die Parallele war auf einmal da und ich dachte so, oh, okay, ganz komisch. Auf jeden Fall, dieser Sklavenhändler erkennt Michio dann als großen Krieger, großen Helden und er braucht doch unbedingt einen eigenen Sklaven. Alles klar. Natürlich sind diese Sklaven aber großbrüstig, weiblich und ein Punkt, der mich immer sehr stört, weil er aus, zumindest aus westlicher Sicht, ich kenne mich da zu wenig mit der Historie und der Kultur im Osten aus, aber was mich immer sehr stört, ist, dass die Charaktere halt minderjährig sind und nur so knapp an der Volljährigkeit angrenzen. Also die erste Sklavin, die Michio dann für sich kaufen möchte, darum geht es in den ersten 3 Episoden, ist Roxanne oder Roxanne. Und sie ist halt gerade mal 16. Das heißt, es werden auch keine expliziten sexuellen Handlungen mit ihr gezeigt. Aber er liegt dann halt mal gerne in seinem Bett und träumt davon, wie sie mit seinen nackten Brüsten vor ihm liegt oder sonst irgendwas. Und das ist halt dann schon, hinterlässt bei mir immer einen Beigeschmack, der nicht sein muss.
Ja, absolut. Finde ich auch. ich frage mich auch, also es ist ja nicht nur bei dem, bei der Serie, es ist ja in vielen Serien so, Edgy-Serien so, dass die Protagonistinnen alle minderjährig sind. Und ich verstehe gar nicht, woher dann diese, woher das kommt, dass man das so machen muss oder will. Es wäre ja für alle ein bisschen cooler oder ein bisschen wie sagt man, ja, es wäre besser, wenn sie halt alle nicht minderjährig wären, weil dann würde es auch kein Problem damit geben, aber
ja.
Sie bauen es halt immer
so. Ja, das muss irgendein Tabu oder irgendein Fetisch ansprechen und das muss irgendwas mit Marketing zu tun haben, aber es stößt mir halt sauer auf, weil es sind nicht nur die Edgy-Anime. Ja. Es ist das Anime-Genre in Japan allgemein. Auch in Evangelion. Rei und Asuka sind 14 und die erste Szene mit Rei ist Shinji, wie er sie in ihrem Zimmer besucht. Sie ist nackt bzw. hat nur einen Tanktop an und er fällt ja auch auf sie und grapscht ihr dabei an die Brüste. All das muss im Kontext von minderjährigen Charakteren meiner Meinung nach nicht sein. Richtig. Aber lassen wir das mal beiseite. Das ist ein Thema, mit dem haben sich andere Leute schon tiefgründiger auseinandergesetzt. Er beginnt dann eben Geld zu farmen, in Anführungszeichen, um sich Roxanne kaufen zu können. Und da kam das erste Mal was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Weil als Fan von alten SRPG-Games wie Disgaea oder Persona war es halt ganz cool, dass der Sklavenhändler dann sagt, ach übrigens, vor dem Dorf ist ein Labyrinth gespawnt. Und dieses Labyrinth ist auch genauso aufgebaut wie in diesen alten RPGs, wo du halt wirklich nur diese Pixel-Sprites hast von Gegnern, die sich nicht bewegen, dann diese Labyrinthe, die du so durchlaufen musst. Und das haben sie 1:1 in den Anime übernommen. Und Michio geht dann eben in dieses Labyrinth rein, hat dann auch so ganz klassisch erstmal nur so Baumavatare als Gegner, die droppen dann nur minderwertigen Loot, den er ganz schwer verkaufen kann. Und das war dann schon wieder so ein bisschen mehr dieser Aspekt, den ich im Vordergrund sehen will. Also für mich wäre es perfekt, wenn Harem in the Labyrinth of Another World mehr davon hätte und Edgy nur so das i-Tüpfelchen wäre, anstatt umgekehrt zu sein.
Ja. Wobei ich da auch sagen muss, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht bin ich auch ein bisschen gerade dem Isekai-Thema überdrüssig, aber irgendwie fand ich es ein bisschen langweilig, wie er dann da reingegangen ist und dann ja, ich muss jetzt diese kleinen Bäume da kaputt machen und dann kriege ich den Loot und dann ist er ja dann immer wieder und dann später kamen ja dann die größeren Bäume. Gut, ich glaube, es war dann nur die halbe Folge von Folge 2, meine ich.
Ja, genau.
Und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin dann noch kurz mal weggenickt.
Perfekte Voraussetzung für einen Review-Podcast.
Ich sage, hey Elvis, jetzt reiß dich zusammen, das geht so nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, Isekai, also ich gucke eigentlich gern Isekai, wenn es halt so eine coole Story hat, jetzt zum Beispiel ReZero, du hast halt diese Ausgangslage, der Protagonist stirbt immer wieder und kommt zurück. Und,
ja. Und fühlt das auch. Also genau. Diese psychischen Auswirkungen, die das Ganze auf Subaru hat, die sind halt noch viel krasser als die Tatsache, dass er stirbt oder dass er in dieser Isekai-Welt ist.
Genau, und wie er dann da auch zugrunde geht, immer und immer wieder. Also, man kann sich das gar kaum vorstellen, aber das hat mir halt an ReZero gut gefallen. Und dass er dann es doch irgendwann schafft, diesen Point zu überspringen, dass er halt an der gleichen Stelle immer wieder stirbt. Und dann kommt es wieder zum Neuen. Oder im SAO, wie kommen sie da wieder raus aus dieser Welt? Also am Anfang auf jeden Fall. Das hat mich gecatcht hier. Ja.
Ist noch zu wenig.
Ist noch zu viel zu wenig, ja.
Ja. Ich meinte auch eher, also ich stimme dir dazu 100% zu. Mir hat es gefallen, weil es so diesen Wink an diese alten RPG-Games gemacht hatte, weil es wie so wie so eine Hommage sich angefühlt hat. Aber klar, wenn er jetzt 12 Folgen lang nur in diesem Labyrinth rumlaufen würde, dann wäre es mir auch zu wenig. Aber dieser Struggle, und ich akzeptiere das, wenn es eine halbe Folge war, finde ich das noch okay. Weil dieser Struggle, ein neues RPG anzufangen, erstmal nur Scheiß-Loot zu haben und sich so hochgrinden zu müssen, bis man den ersten Boss schafft, den kennen wir halt. Und da habe ich mich so ein bisschen, da konnte ich mich so ein bisschen gut in die Situation reinversetzen, hat mir dann relativ viel Spaß gemacht. Aber ich stimme dir schon zu, dass da insgesamt einfach zu wenig passiert ist. Gerade, es gibt ja ganz oft diese Diskussionen auf Reddit oder früher in Foren, wenn eine neue Season beginnt und du wirst erstmal mit 20 Werken überschlagen, dann geht's eigentlich wirklich darum, catcht dich die erste Folge oder nicht. Und das hat der Anime hier meiner Meinung nach leider nicht geschafft.
Nee, ganz und gar nicht. Ich gehe wahrscheinlich sogar so weit, dass ich ihn wahrscheinlich auch nicht weiterschauen werde. Jetzt am Ende der dritten Folge, also ja, kurz dazu. Was ich dann positiv fand, er schafft sein Ziel nach 3 Folgen.
Genau. Ich dachte halt auch, das zieht sich jetzt bis zur 6. Folge oder so. Ich war dann ganz überrascht, dass es doch in der 3. Folge schon losgeht. Aber wir sehen dann ja auch, genau, bevor wir zu unserem Fazit kommen, weil das ist ja heute eine eher kleinere Casual-Folge, in der es so darum geht, unsere ersten Eindrücke zu schildern. Ein Casual-Snack sozusagen. genau, bevor wir zu unserem Fazit kommen, die 3. Folge beginnt dann nämlich mit einem Blick in die Zukunft.
Ah, ja.
Ähnlich wie bei der 1. Folge von Boruto, wo man auch schon gesehen hat, was da mal in 10 Jahren passieren wird, war es hier genauso. Es geht 10 Jahre in die Zukunft und wir sehen, dass er inzwischen sein eigenes Harem eben hat. Er hat 5 oder 6, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, Mädels um sich geschart, trifft dann auch in einem der Dörfer, ich glaube, es ist sogar das Dorf, in dem er ursprünglich gespawnt ist, seinen eigenen Sohn, den er da auch mal ganz nebenbei so gezeugt hat. wie Frage an dich und an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie soll ich den Protagonisten sympathisch finden, wenn er mir schon in der 3. Folge als jemand präsentiert wird, der eine Frau schwängert und dann abhaut? Also so.
Ja, ich hab das auch hier als Negativpunkt stehen. Also, wie? Es funktioniert nicht. Wie kacke ist das?
Und er gibt ihm dann sogar noch dieses Schwert und er sieht ja so, oh, der hat meine Augenfarbe und so. Mein Potenzial schlummert in ihm. Aber ich lasse ihn trotzdem weiterhin allein und hau wieder ab. Ja. Er hätte ihn ja auch mit auf seine Reise nehmen können.
Ja, oder sagen können, ey, Junge, mach das nicht so, wie ich es getan habe. Aber nein, hier ist mein Schwert, ciao.
Ja, und ich befürchte leider auch, weil diese, ich sag mal, Isekai-Edgy-Anime, die machen ja auch ganz oft Versprechungen, die sie dann im Nachhinein nicht halten können. Weil es gibt sehr, sehr gute Isekai, aber es gibt auch ganz viele Trittbrettfahrer. Also ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass wir inzwischen pro Anime-Season mindestens 3 bis 4 Isekai-Anime haben, nur weil sich das gerade gut verkauft. Und ganz viele Prämissen können dann eben nicht erfüllt werden. Und mein Gefühl sagt mir im Moment, vielleicht gibt es ja auch Leute, die schon die Novel gelesen haben oder die schon auf einem weiteren Stand sind, aber mein Gefühl, ohne zu wissen, was es noch an Quellmaterial in Japan gibt, sagt mir, dass wir diese Zukunftsvision, die wir da gezeigt bekommen haben, dass die keine größere Rolle mehr spielen wird.
Nee.
Zumindest nicht in Staffel 1.
Genau, ich glaube es auch nicht. Und ich glaube auch nicht, also so, es gibt ja manche Titel, da weißt du, okay, nach Folge 2 oder 3 oder sogar Folge 1, das wird auf jeden Fall noch eine 2. oder eine 3. Season kriegen.
Ja.
Hier, ich vermute nach Folge 12 oder 13, also ich glaube, da läuft nur diese Season, dann war es das. Dann, also, da kommt nicht mehr. Außer sie machen einen komplett anderen Pfad, von dem wir beide jetzt noch nichts wissen, aber also, ich glaube, das hat sich damit.
Ja, ist halt leider echt so. Aber wie gesagt, wer weiß, im Moment hat das Ding sogar auf MyAnimeList einen Score von 7,04 von 10, was doch sehr, sehr, sehr hoch ist, finde ich.
Okay.
Krass. Also es scheint ja wahrscheinlich trifft der Fanservice dann bei dem einen oder anderen doch einen Nerv oder so und wir sind zu verwöhnt durch andere Sachen oder haben zu hohen Anspruch, ich weiß es nicht. Aber
das,
egal.
Das finde ich krass, weil ich denke, wenn das, also für die Leute, die das dann gern spicy haben wollen, dann ist das doch zu wenig spicy, oder?
Ja, es gibt auch eine, also wir haben es ja beide auf Crunchyroll geguckt, genau. Wo es zensiert ist. Es gibt auch im japanischen TV, im Nachtprogramm eine unzensierte Version. Das muss man noch dazu sagen.
Stimmt. Was ich auch noch gesehen habe, also es ist interessant, dass es bei MyAnimeList mit 7 bewertet ist. Ich meine, auf Crunchyroll, da gibt es ja auch ein Bewertungssystem zu den Serien. Das ist, glaube ich, nur bei 3.
Okay, krass. Dann sind die Crunchyroll-Zuschauer kritischer als die MyAnimeList-Zuschauer. Ja. Wobei ich immer das Gefühl hatte, dass MyAnimeList schon relativ kritisch ist.
Ja, schon.
Ich meine, dort hält sich eigentlich seit 10 Jahren oder so Fullmetal Alchemist Brotherhood auf Platz 1 und das zeigt ja eigentlich schon, dass der Großteil der Leute dort relativ viel Ahnung hat. Aber ja. Gut, nachdem wir dann gesehen haben, wie Michio in der Zukunft seinen eigenen Harem schon hat und seine Kinder in der Welt zurücklässt, geht es dann wieder zurück in die Gegenwart. Wie du schon sagtest, er hat dann das Geld zusammengesammelt, aber, und da kommt nochmal eine Szene, die, da habe ich gemischte Gefühle, da weiß mein moralischer Kompass gerade nicht, was er davon halten soll. Er bricht dann nämlich in den Slums in ein Banditenlager ein. Und weil er halt zu dem Entschluss kommt, hey, mit Labyrinth-Farmen, Grinden, kriege ich nicht genug Geld zusammen, ich muss weiterhin Kopfgelder sammeln, also nehme ich mal so ein Banditennest auseinander. Und da war, am Anfang dachte ich, cool, er tarnt sich, er hat so eine Strategie, wie er sich direkt zum Boss schleichen kann von dem Banditennest. Er geht da so ein bisschen sneaky vor und will sich eigentlich nur das Kopfgeld vom Banditenanführer holen. Dann macht er aber ein Geräusch und alle Banditen in dem Lager, er macht nicht ein Geräusch, sondern der Bandit, der ihn ins Lager reinholt, hintergeht ihn, er tötet den und stimmt, merkt dann ja. Halt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen und beginnt dann halt im Schlaf alle anderen Banditen umzubringen. Und das sind halt dann nicht nur männliche, sondern auch weibliche Banditen, denen er dann halt die Hände abhackt, den Kopf abhackt, die Kehlen durchschneidet und das wird auch wieder so porträtiert, dass ich nicht mit dem Protagonisten mitfühlen kann, dass ich das nicht gut finden kann, was er gerade macht. Und auch wenn es jetzt sicherlich Argumente gibt, die sagen, hey, Gleichberechtigung bedeutet auch, dass es weibliche Banditen gibt, dass auch weibliche Charaktere böse sein können. Und wenn er die Männer abschlachtet, dann muss er auch die Frauen abschlachten. Also da gibt es sicherlich Argumente, die dafür sprechen, dass diese Szene, so wie sie war, okay war. Mir hat es trotzdem ein unangenehmes Gefühl hinterlassen. Also ich mochte die Darstellung in der Szene überhaupt nicht und die hat dann so eine Wendung genommen, wo ich dachte so, schon wieder ein Grund, den Protagonisten eigentlich nicht zu mögen.
Aha. Ich denke mir auch immer, als ich das dann gesehen habe, die Szene, dachte ich, ey, wenn ich in dieser Situation wäre, was würde ich tun? Und ich gesagt, okay, was ist denn der Grund, warum er die jetzt abschlachtet? Ah, damit er die Sexsklavin hat. Dann habe ich schon gedacht, okay, das ist eigentlich nicht kein Grund. Die sind Banditen, okay, aber es ist kein Grund, die jetzt da umzubringen. Nur damit du mehr Geld kriegst, damit du dir diese Sexsklavin kaufen kannst. Deswegen, ja. Das hat mir auch ein bisschen aufgestoßen dann.
Ist auch nochmal dieser Punkt, den ich vorhin gebracht habe mit den Prämissen. Wenn du dir seit Folge 1 wird das so geschildert mit den, ja, Banditen, wenn du ein Bandit wirst, dann hast du keine Menschenrechte mehr. Und du kannst die töten, ohne dass dir was passiert. Du kannst, die haben keinen Anspruch auf Gesetze und so. Und das wird aber immer so, wie sagt man, das wird so formuliert, als ob da was dahinter stecken würde. Und meine erste Hoffnung war, meine initiative Hoffnung war, da kommt noch was, dass diese Welt irgendwie ungerecht ist. So wie ein bisschen wie bei One Piece, wo du immer merkst, okay, die Marine ist nicht zu 100% gut. Da sind so viele Arschlöcher in den Reihen, die dieses Banner der Gerechtigkeit für ihre eigenen egoistischen Zwecke ausnutzen. Und ich dachte auch so, da kommt irgendwas, weil man ja auch gesehen hat, Michio hat in Episode 1 das Schwert und die Schuhe gestohlen.
Stimmt.
Und deswegen hat er Bandit Level 1. Und dann dachte ich, okay, das spielt irgendwo noch eine Rolle down the line, dass das mit den Banditen, dass das eigentlich auch nur Menschen sind und dass mit denen falsch umgegangen wird. Aber inzwischen glaube ich halt nicht mehr, dass der Anime noch so eine philosophische Message haben wird. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen, aber nee.
Ja, also ja, wie du sagst, das mit der Prämisse, es ist einfach nicht, es macht mir so keinen Spaß, das zu gucken. Ich fühle nicht einfach nicht die, okay, ich muss da jetzt Folge für Folge jetzt dranbleiben. Und hey, es gibt so viele andere Serien, die ich auch gucken möchte. Da.
Genau, der Anime hat halt nach 3 Episoden nicht genug Brotkrumen gesät, damit ich jetzt das Gefühl habe, da kommt noch irgendwas.
Ja.
Da muss ich jetzt unbedingt dranbleiben.
Also wenn mir jetzt irgendwer zu mir sagt, Elvis, am Ende der Season, ich habe übrigens, genau, ganz kurz noch, ein Kumpel von mir habe ich auch gefragt, ey, was sagst du zu dem Anime? Ich habe gelesen, du hast ihn gesehen. Und er hat zu mir gesagt, ja, er findet ihn bisher nicht schlecht, aber er findet ihn noch nicht gut. Er findet es ein bisschen fragwürdig, wie er das Geld sammelt, wie wir beides jetzt auch schon gesagt haben, um sich diesen Harem aufzubauen. Er findet es auch von den Animationen her nicht irgendwie umreißend. Und ihm fehlt halt auch der Plot. Er findet es einfach nur mittelmäßig. Und er guckt viele Isekai, Isekais und auch viel Edgy-Serien. Mhm. Und es zeigt so ein bisschen das.
Ne? Am Ende wird es halt wahrscheinlich genau das bleiben. So gesehen und vergessen. Also richtig. Einfach so ein bisschen wenn du Brain AFK sein willst und Beschallung brauchst, dann ist das wahrscheinlich so ein Anime, den du gucken kannst.
Richtig, richtig, richtig.
Wir können ja auch nicht 24/7 Neon Genesis Evangelion schauen.
Nee. Oh boy.
Aber genau, er nimmt dann dieses Banditencamp auseinander. Kommen wir mal zum Ende hin jetzt langsam. Hat dann genug Geld, um Roxanne zu kaufen. Und seine Motivation ist auch hier wieder. Also alles ist halt komplett auf diesen Fanservice ausgelegt. Und wenn man jetzt versucht, ein bisschen analytischer damit umzugehen, dann könnte man wirklich sagen, die Macher haben es nicht ganz geschafft, diesen roten Faden hin zu, wie kommt er denn zu dem Fanservice? Warum hat er jetzt sexuelle Handlungen oder warum sieht man jetzt nackte Frauen? Wir müssen ja irgendein Gerüst drumherum bauen und das schaffen sie nicht ganz. Weil in Folge 2 sagt er noch, oh, und wenn die jetzt aber von jemand anderem gekauft wird, dann wird die schlecht behandelt und dann muss sie ja Sachen machen, die sie gar nicht möchte und die braucht ja einen Ehrenmann wie ich, wie mich. Aber im Endeffekt will er sie auch kaufen, um mit ihr zu schlafen.
Ja.
Und das ist halt so, er ist ja, okay, er behandelt sie dann vielleicht nicht, er schlägt sie nicht oder er, was weiß ich, zwingt sie, irgendwelche anderen Dinge zu tun. Aber im Endeffekt benutzt er sie auch. Und er ist dann maximal ein kleines Stückchen besser als die Menschen, vor denen er sie retten möchte, in Anführungszeichen. Mhm. Da ist halt alles wirkt nicht so ganz schlüssig und ineinander übergehend. Mir hätte es besser gefallen, wenn er gesagt hätte, ich möchte nicht oder ich finde es nicht gut, wie hier mit Sklaven umgegangen wird. Ich möchte sie retten, sie befreien. Ja. Ich verliebe mich in sie. Und sie ist dann aber, weil sie halt so eine, das ist ja auch so ein typischer edgy, so ein typisches edgy, stereotypisches Element, dass sie dann sofort sagt, oh, ich bin ja jetzt deine Sklavin. Und sie zieht sich aus und sie springt ihn an. Und er dann so dieser typische Virgin-Main-Character, immer wieder sie so von sich abhalten muss und sie sich dann im Laufe der 12 Folgen ineinander verlieben, genau. Das hätte ich besser gefunden, weil du hättest trotzdem den Fanservice gehabt, du hättest trotzdem die Nacktheit gehabt, du hättest trotzdem den Humor gehabt und du hättest aber keinen Ekel-Main-Character und richtig. Hat halt so ein bisschen für mich diese Redo of Healer-Vibes dadurch leider.
Ja, leider. Also ich hätte die Idee, die du sagst, fände ich so richtig gut. Praktisch so, er möchte der Superheld sein, der die Frauen rettet, da die Sklaven rettet, um ja, dass es denen so schlecht geht. Einfach, dass sie da wegkommen und dass er ihnen nichts tut. Aber leider
ist es
nicht so.
Aber ja, ich denke, dadurch ist auch schon relativ klar, wie unser Fazit ausfallen wird. Also wenn jetzt nicht in 8 Wochen jemand sagt, boah, Folge 4 bis 12 war der Shit, dann glaube ich, war es das für mich mit Harem in the Labyrinth of Another World.
Ja, sehe ich genauso. Also wenn wirklich da nicht irgendwie auf Twitter oder weiß nicht, oder im Freundeskreis jemand kommt und sagt, hey, es wird doch jetzt richtig gut, probier es nochmal. Also für mich ist es vorbei. Mein Backlog ist noch zu groß, um mich damit noch zu beschäftigen. Deswegen, nee, vorbei.
Ich gebe dem Ganzen 4,5 wackelnde Fantasy-Boobies von 10.
Ich gebe dem, wie viel gebe ich ihm? Ich gebe ihm 1,5, na sagen wir 2. 1,5. Ich finde, die UI ist auch nicht hübsch. Okay. Das, nee.
Ja, da merkt man, dass mir dieser Part mit dem Labyrinthen so besser gefallen hat als dir. Also ich bin da noch ein bisschen versöhnlicher. Aber völlig legitim. Wie gesagt, da ist auf jeden Fall unserer Meinung nach noch viel Aufholbedarf in den nächsten Folgen. Und wenn das nicht irgendwie ein bisschen viral geht oder Freunde uns sagen oder ihr in den Kommentaren sagt, das wird richtig gut, dann werde ich es auch nicht weiter gucken, leider.
Ja.
Aber ich sehe hier auch gerade auf My Anime List Source Light Novel. Also es gibt in Japan eine Light Novel dazu. Wenn ihr die gelesen habt, irgendwelche Übersetzungen oder euch in den Communities damit ausgetauscht habt und ihr sagt so, ey, Kevin Elvis, das ist richtig gut oder das wird noch richtig geil, das wird noch richtig lustig. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Discord, Twitter, Elvis kümmert sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr um Instagram. Dann lasst uns davon wissen. Ansonsten schauen wir mal im nächsten Anime-Holo-Casual gibt es dann wieder was, was wir ein bisschen geiler finden. Aber es kann ja nicht immer alles geil sein, oder?
Das stimmt. Ja. Ich meine, was sind das? Das sind 30 bis 50 Titel, die pro Season rauskommen. Und wenn sie alle geil wären, oh ja.
Ja, dann hätten wir gar keine Zeit mehr.
Nee.
Es gibt ja nebenbei auch noch das böse Wort mit A, die Arbeit. Ja, dann gibt es noch andere Hobbys, Sport, was weiß ich. Also vieles, was Zeit verschlingt einfach. Aber ja, wie gesagt, heute gab es einen kleinen Snack. Das haben wir ja auch schon bei Dragon Ball Super Hero gemacht oder bei Ranking of Kings, dass wir uns einfach mal so 30 bis 40 Minuten hinsetzen und über unsere Eindrücke reden. Und deswegen, es ist nicht alles immer so ein 2-Stunden-Monster-Projekt wie bei One Piece, wobei das absolut geil war.
Es war fantastisch.
Ja. Dementsprechend bedanke ich mich, dass ihr mit uns mal hier eine kleine Journey durch die ersten drei Episoden gemacht habt. Und wie gesagt, wenn ihr uns zustimmt, aber auch wenn ihr komplett anderer Meinung seid, wenn ihr sagt, ey, ihr habt gar keine Ahnung, dann kommt trotzdem gerne in die Kommentare oder ins Discord und geht mit uns in die Diskussion. Wir hören uns an, was ihr zu sagen habt, und wir sehen uns bzw. hören uns wieder beim nächsten Mal. Haut rein.
Macht's gut. Ciao.